Wenn ihr dieses Buch in den Händen haltet, das ist die Bibel, da steht jetzt nicht drauf, aber ihr wisst jetzt, das ist die Bibel. Was geht da euch als erstes durch den Kopf? Was ist dieses Buch für euch? Stefanie hat ein paar Sachen gesagt, was dieses Buch in ihr letztendlich ausgelöst hat, denn sie hat Verse auswendig gekannt, Lieder, die von diesen Wahrheiten singen und so weiter. Aber was geht dir ganz persönlich durch den Kopf, wenn du dieses Buch in den Händen hältst? Die jüngsten Texte sind 1980 Jahre etwa alt. Ich wollte mal nicht 2000 Jahre sagen, das sagt man immer, vergisst man immer so schnell. Und wie ich gerade vorhin nochmals gelesen habe, ich gemerkt, oh, das ist ja mein Geburtsjahr, 1980. Ich meine, was hat das hier noch mit uns heute zu tun, wenn die Texte so alt sind? Viele Menschen heute lesen dieses Buch und die Geschichten und sie staunen darüber und denken, wow, was für spannende und krasse Geschichten, eigentlich total unglaublich, was da erzählt wird. Aber gleichzeitig sind auch viele Menschen, die das hier lesen und einfach nur abwinken und sagen, ach ja, schöne Fabelgeschichten, aber heute gibt es bessere Romanschreiber, die das vielleicht nochmal spannender formulieren, die nicht so viele Namenslisten reinpacken. Ach ja, ist jetzt nicht mehr so aktuell heutzutage. Und beide Seiten fragen sich wohl die gleiche Frage. Kann so etwas überhaupt wahr sein? Die Leute, die das abwinken, haben meistens schon eine Entscheidung getroffen und sagen, ja, nee, das kann nicht wahr sein. Die andere Seite, die wirklich auch sagt, ich möchte eigentlich an diesen Gott glauben, haben mal genau dieselbe Frage und haben eine Hoffnung, dass es vielleicht doch wahr sein könnte, gerade in solchen Momenten, in denen man zweifelt. Es sind ja unglaubliche Geschichten, die hier drin stehen. Es stehen Wunder drin, es stehen übernatürliche Ereignisse drin, einfach mal kurz mal mehr geteilt. Ja, warum nicht, ne? Die einfach der Physik widersprechen, die wir in der Schule heutzutage lernen. Oder allein die Behauptung, dass dieser Jesus, von dem das Neue Testament erzählt, sich als Sohn eines Gottes vorstellt, der diese Welt geschaffen hat. Das ist doch eigentlich total unglaublich, oder? Kann das wirklich wahr sein? Und dann die Behauptung, dass dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, zum Vater zurückgekehrt hat, dass der noch kommen wird, dass da etwas in der Zukunft liegen wird, auf das wir eigentlich warten. Das ist schon eine krasse Behauptung. Und dass dieser Jesus alles hier auf der Erde zum Ende führen wird, was wir aktuell als Leben bezeichnen, wie wir das Leben gerade leben. Das entspricht ja nicht unbedingt unserer aktuellen Realität. Wir leben von Tag zu Tag und Anzeichen darauf, dass dieser Jesus wirklich kommen wird. Naja, manche, die genau hingucken, sehen es vielleicht, aber wenn man so nur auf sich selbst fokussiert ist, dann sehen wir das doch nicht. Dann sehen wir nur die Alltagsprobleme, Herausforderungen, Lösungen und ach, wieder ein Problem geschafft und weiter geht's. Also so geht es mir oftmals. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, mir geht es immer wieder so. Und ich kann deswegen auch diese Frage komplett nachvollziehen, warum sich Menschen genau diese Frage stellen, wie kann das, was da drin steht, etwas mit meinem Leben zu tun haben? Kann das wirklich sein? Warum ist es heute nicht genauso meine Realität wie damals, wenn ich schon daran glaube, dass das wahr ist? Auch eine berechtigte Frage, finde ich. Es ist ja schon so lange her, als das hier aufgeschrieben wurde und angeblich passiert ist. Und ja, es gibt heute Menschen, die solche Dinge erleben immer noch und die das in Büchern aufschreiben, aber die werden ja noch viel mehr angezweifelt wie die Bibel an sich. Ja, wer weiß, was der Typ geraucht hat, der das geschrieben hat. Ja, also es gibt heute genauso Berichte, aber da wird es noch mehr in Frage gestellt, wie wenn wir in die Bibel reinschauen. Selbst unter christlichen Szene, ja, wenn man manche Bücher in der, zum Beispiel mit Alpha-Buchhandlung liest und denkt, ja, okay, und dann kommt diese Frage, soll ich das wirklich glauben? Nahtoderfahrung, Begegnung mit Gott, Vision, heute in unserer heutigen Zeit, ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich Gott erlebt habe, weil es mein Leben ist und Gott in mein Leben hineingesprochen hat. Aber ich habe ihn nicht so häufig erlebt oder so krass erlebt, wie es in diesem Buch hier beschrieben wird. Und in diesem Kontrast lebe ich meinen Glauben. Auf jeden Fall noch nicht. Wer weiß, was in der Zukunft noch passiert. Ich strecke mich danach aus und ich hoffe, dass Gott noch richtig vieles vorhat hier in dieser Zeit, wo ich oder wo wir hier auf der Erde sind. Und ich frage euch heute Morgen, kennt ihr solche Gedanken? Habt ihr es schon mal durchdacht? Habt ihr auch schon mal solche Zweifel gehabt oder solche Punkte, wo ihr sagt, ist doch nicht so wie damals. Kennt ihr das? Kurz mal gucken, melden, wer kennt das? Dass ein bisschen Bewegung hier, ein bisschen charismatische Ekstase hier reinkommt. Mich hat es sehr beruhigt, dass es selbst den Menschen, die damals noch so nah an der Zeit von Jesus gelebt haben, es ähnlich gegangen ist. Ich habe gedacht, es geht nur mir so, wenn ich mich mit den Fragen auseinandersetze. Aber nein, selbst die Menschen damals ging es genauso. Aber diese Menschen hatten etwas, was ich nicht hatte oder nicht habe und ihr auch nicht habt. Und zwar, sie hatten Augenzeugen und sogar Ohrenzeugen, die noch Jesus erlebt hatten. Sie konnten Menschen fragen, die Jesus persönlich gekannt haben. Und ich glaube, dass diese Zeugen letztendlich viel zu tun hatten damals. Dass viele Menschen zu ihnen hingerannt sind und sagen, jetzt sag mir mal, wie ist es denn mit diesem Jesus? Was war da nochmal? Wie, der ist einfach in die Wolke verschwunden und weg war er. Jetzt erklär mir es nochmal. Auch wenn du es schon 100 Mal erklärt hast, ich will es nochmal wissen. Denn es haben sich viele Menschen für Jesus entschieden damals. Aber sie kamen immer wieder auch an diese Zweifelpunkte heran und haben gefragt, kann das wirklich sein? Und einer dieser Augen- und Ohrenzeugen war Petrus. Ich habe letzten Sonntag schon über Petrus eine Predigt gehalten, von dem hatten wir es ja. Wir haben uns angeschaut, wie die ersten Nicht-Juden etwas von diesem wunderbaren Jesus erfahren oder von diesem wunderbaren Gott erfahren durften, weil zwei Visionen den Petrus und auch einen Nicht-Jude, den Cornelius, zusammengebracht hatten. Zwei Visionen, sehr unterschiedlich, hat es ermöglicht, dass ein Jude ein nichtjüdiges Haus betritt, was damals unmöglich war eigentlich, also von Gesetzeslage her. Aber Gott hat gesagt, geh in dieses Haus und erzähl ihnen, wer ich bin. Und jetzt beteuert dieser Petrus in seinem zweiten Brief, dass es keine erfundenen Sachen waren, die er weitergegeben hat. Auch nicht damals im Haus von Cornelius. Und ich möchte euch das gerne gleich vorlesen. Es steht in 1. Petrus 1, wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne aufschlagen. Ich habe es aber euch auch mitgebracht, wie immer aus der Neuen Genfer Übersetzung. 1. Petrus 1, die Verse 16 bis 21. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Dort heißt es, dort schreibt Petrus, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten. Denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet im Auftrag Gottes geredet. Das ist der Text von Petrus. Aber was machen wir jetzt damit? Mit diesem alten Glauben. Einem scheinbar Buchglauben. Ich glaube nicht an einen Buchglauben oder eine Buchreligion, sondern ich glaube an einen Beziehungsglauben, der in Beziehung mit Jesus steht. Aber hier können wir fast davon ausgehen, es geht um eine Buchreligion oder Buchglauben, bei dem viele Menschen sagen und behaupten, dass es schon längst nicht mehr zeitgemäß ist und gar nicht in das 21. Jahrhundert hineinpasst. Rational gesehen würde ich sogar sagen, bestimmt. Was die Zeitgenossen von uns sagen, bestimmt, passt eigentlich nicht ins 21. Jahrhundert. Wir sind aufgeklärt, wir haben alles erforscht, wir können alles irgendwie oder denken, wir könnten alles nachvollziehen. Wir sind rational aufgeklärt, wir sind schlau, intelligent, ich weiß es nicht. Ich kann das eigentlich bestätigen. Aber ich glaube, das war vor 2000 Jahren auch schon so, dass es nicht in die Zeit hineingepasst hat. Die Geschichten sind nicht logisch, so wie wir die Welt verstehen. Sie entsprechen oft nicht dem, was scheinbar unseren Erfahrungen entspricht. Und in dem Ganzen kommt eine Aufforderung von Petrus hinein. Er fordert uns auf und lädt uns ein, glaube den Augenzeugen und den Ohrenzeugen. Glaube den Augenzeugen und den Ohrenzeugen. Denn wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen eine Bestätigung immer wieder. Denn Petrus fordert uns zu einem festen Glauben heraus. Denn die Behauptungen, die er anstellt, haben ein ganz klares, konkretes Fundament. Er begründet es sogar damit, dass die Geschichte und die Erlebnisse eben nicht klug ausgedacht wurden. Also letztendlich, ich finde es irgendwie faszinierend, es ging nicht darum, es irgendwie so klug aufzubauen, zu formulieren, dass es irgendwie jeder nachvollziehen kann und sagen, ah ja, okay, kann ich verstehen, nachvollziehen und so weiter. Es war übrigens ist auch gar nicht herablassend gewesen, sobald es immer nicht, kann ich nochmal zurückgehen. Sonst lesen alle gleich. Danke. Es war sogar damals gewollt, dass Menschen erzählen, wie sie philosophisch den Gott erklären. Deswegen haben sich Leute immer auf dem Marktplatz getroffen, haben sich ausgetauscht über ihre Philosophien und haben gesagt, das finde ich einen spannenden Gedanken über Gott, den du dir da gemacht hast. Und haben gesagt, den nehme ich vielleicht mit oder hör dir meine Version an. Das war anerkannt, diese kluge Worte über einen philosophischen Gott zu machen. Aber Petrus sagt ganz klar, es sind keine klugen Worte. Es ist sogar töricht, was ich jetzt sage. Es war nicht klug. Und das ist eine Begründung. Es ist eine Begründung, dass die Erlebnisse eben nicht klug ausgedacht sind. Klug wäre in diesem Fall gewesen, so zu erzählen, dass es irgendwie nachvollziehbar ist. Dass es in unseren kleinen Verstand hineinpasst und wir es irgendwie nachvollziehen können. Nein, sie waren nicht klug in dem Sinne, sondern sie waren Augenzeugen. Und Petrus sagt in Vers 16b, er sagt dort in 16b, nein, wir haben seine Majestät oder seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Petrus hat Jesus 3 Jahre lang live erlebt. Er war 3 Jahre lang mit ihm unterwegs. Er hat ihn gesehen, er hat mit ihm gesprochen und er hat ihm sogar widersprochen. Jesus sagt, ich muss ans Kreuz gehen. Petrus sagt, es geschehe dir ja nicht. Ja, also wenn jemand nah an Jesus dran war, dann war es dieser Petrus, der hier schreibt. Jemand, der diesen Sohn Gottes sogar widersprochen hat. Und diese Menschen, wo er ein Teil davon war, sahen seine Taten, Sie sahen seine Heilungen, sie sahen seine Wunder und sie durften erleben, wer er ist. Und nicht nur er, sondern viele andere mit ihm. Sie haben ihn aber nicht nur gesehen, sondern Petrus führt an, dass sie auch etwas Besonderes gehört haben. Man findet es interessant, dass Petrus genau diese Stelle zitiert, als Jesus mit seinen drei engsten Jüngern auf den Berg geht. Sie waren von etwas Ohrenzeugen. Und Petrus hat Gott selbst gehört. Und das ist was Besonderes. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Gott so genau, so direkt gehört hast, wie es Petrus hier erzählt in unserer Stelle, ab Vers 17b. Dort sagt er, wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Und es waren Petrus, Jakobus und Johannes, diese drei, die bei diesem Ohrenzeugniserlebnis dabei waren. Sie durften mit Jesus erleben, wie schon gläubige, aber bereits gestorbene Menschen auf einem Berg Picknick veranstalteten und mit Jesus geredet haben. Und es war Mose und Elia mit Jesus zusammen. Und das Erlebnis hat Petrus so überwältigt, dass er dann das tat, was er immer tat, wenn er nicht anderes mehr wusste, er redete. Und das können wir in Matthäus 17, Vers 4 und 5 nachlesen. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Also, ja, Petrus redet gern, muss alles an sich reißen, ist sympathisch, finde ich. Es ist gut, hier zu sein. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Auf das bezieht sich hier Petrus, auf dieses Ereignis, wo er mit Jesus unterwegs war. Er hat es gehört, selbst mit den eigenen Augen. Es war keine Einbildung, sie waren nicht alleine, sie waren zusammen dort. Er hat gehört, wie Gott ganz klar geredet hat. Es ist ja nicht sonderlich klug, so etwas zu erzählen. Da steht man heute in der Gefahr, dass man eingeliefert wird. Du hast eine Stimme gehört? Oh, müssen wir mal drüber reden. Aber Petrus sagt ganz klar, ich bin Ohrenzeuge von dieser Stimme Gottes. Und die Frage an uns ist, glauben wir diesen Augen- und Ohrenzeugen, die hier erzählen, die hier berichten? Petrus, der hier Zeugnis abgibt und der von diesem Zeugnis angetrieben ist. Petrus war fokussiert auf das, was er tatsächlich auch erlebt hatte. Und diese Berichte, vielleicht unklug festgehalten für eine rationale Gesellschaft und einen rationalen Menschen, sind aber hier bezeugt. Und ich glaube diesen Augen- und Ohrenzeugen bis heute. Und ich sage, das ist die Wahrheit, die Gott uns an die Hand gibt, an der wir uns immer wieder festhalten, orientieren können. Und ein zweites dürfen wir immer mehr lernen und glauben. Und zwar, glaube den Propheten. Glaube den Propheten. Das kommt auch in unserem Text sehr deutlich heraus. Glaube den Propheten. Was meine ich damit? Oder was meint der Text damit? Das Alte Testament ist voll von dem, was die Propheten schon über diesen Messias gesagt haben, den Christus sichtbar geworden ist. Wir werden durch diese Aussage, wenn wir sie wirklich glauben, werden wir Teil vom jüdischen Glauben. Denn genau darum geht es hier. Die Juden hatten die alten Schriften, die Berichte der Propheten. Und Petrus sagt letztendlich, das ist wahr. Schaut euch die Schriften an im Alten Testament. Schaut euch an, was dort berichtet ist. Die Propheten, die das angekündigt haben, was wir jetzt erleben. Gerade ganz frisch aktuell. Wir steigen ein in diesen Glauben der Juden. Wir sind nicht getrennt. Wir sind Teil dieses Erbes, dieser wirklich langen Kultur, die im jüdischen Volk verwurzelt ist. Der Glaube, der in Christus erfüllt wurde. Und Petrus beschreibt es hier in Vers 19. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an dieser Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Petrus lädt uns ein, das Alte Testament zu lesen, hineinzuschauen. Das Alte Testament ist nicht passé. Das Alte Testament ist unser Fundament. Dort steht drin, was die Propheten uns mitgegeben haben, bis in unsere Zeit hinein. Deswegen die Einladung, glaube den Propheten. Hier steigen wir als Christen mit in den jüdischen Glauben ein, in die heiligen Schriften. Es kommt nicht ganz zufällig so weit, dass Jesus als Messias in diese Welt gekommen ist. Die Propheten haben es Jahrhunderte vorher angekündigt, dass es so kommen wird. Es sind Männer Gottes gewesen, die wie Petrus hier ganz klar machen, wer Christus ist und durch zuverlässig sind. Das Alte Testament ist damals wie heute immer noch absolut wichtig für unseren Glauben. Denn hier finden wir die erste Orientierung in dieser doch oft sehr dunklen Welt, in der wir leben. Was meine ich mit dunkler Welt? Ich meine damit eine gewisse Orientierungslosigkeit, wer wir als Menschen eigentlich sind. Wer bist du? Wir finden die Antwort da, wo sich Gott selbst, der alles geschaffen hat, offenbart hat. Denn es zieht sich durch die ganze Zeit hindurch. Verheißung und Erfüllung. Verheißung und Erfüllung. Und wir leben heute weiterhin in einer Zeit der Verheißung und warten weiterhin auf weitere Erfüllungen von dem, was im Neuen und Alten Testament berichtet wird. Und Petrus motiviert hier sehr wertschätzend, wie ich finde, an dieser Wahrheit dran zu bleiben und festzuhalten. Denn wir tun gut daran, uns daran festzuhalten. Denn das ist Orientierung. Und zwar durch die Geschichte der Welt hindurch. Wenn an einem dunklen Ort ein Licht ist, dann erkennt man, wo man aktuell steht, wo man aktuell ist. Und das haben wir, haben uns die Propheten letztendlich ermöglicht. Das haben wir in der Bibel, können wir nachlesen, dass wir wissen, wo wir gerade stehen. Aber es wird die Zeit kommen, in der der Tag anbrechen wird, wo es nicht nur eine kleine Lampe ist, die angeschaltet wird und wir ein bisschen was drumherum sehen, sondern wo der Morgenstern aufgehen wird und das Licht werden wird um uns herum. Dann ist dieser winzig kleine Vorgeschmack an Lampe und Licht, das wir jetzt haben, ersetzt durch den Tag, der alles ausleuchtet. Deswegen auch der dritte Punkt. Halte fest an dem, was Gottes Wort sagt. Die Propheten haben das Gott sei Dank aufgeschrieben. Wir können es nachlesen. Das Zweifeln an der Wahrheit von dem, was in der Schrift steht, zerstört unser Fundament. Und vieles wird aktuell zerstört in unseren Kirchen. Überall wird gesägt und gerüttelt und versucht, es umzudeuten. Wenn wir den menschlichen Faktor als Maßstab ansetzen, kann natürlich alles in Frage gestellt werden, weil dann mache ich mich selbst als Mensch zu Gott und bewerte, was wahr ist und was falsch ist. Wenn wir aber sagen, dass die Bibel doch von Menschen geschrieben wurde, was ja auch stimmt, und deshalb auch die eigene Meinung der Menschen sein muss, was nicht dem Anspruch der Bibel entspricht, dann haben wir ein Problem. Das eine stimmt, ja, es wurde von Menschen aufgeschrieben, aber im Auftrag Gottes. Und wenn wir das absägen, wenn wir sagen, es war nicht Gottes Gedanken, was diese Menschen aufgeschrieben haben, dann haben wir ein Problem. Deshalb schreibt Petrus am Schluss, 2. Petrus 1, Vers 20 und 21, in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Was ist hier gemeint? Petrus bezieht sich auf die alten Schriften, auf das Alte Testament. Er sagt, das, was im Alten Testament ist, ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Das Neue Testament war ja noch gar nicht geschrieben. Dieser Brief war noch nicht im Zusammenhang mit allen anderen Briefen zusammengefasst, wie wir es heute haben. Gott sei Dank haben wir es heute. Denn das gehört genauso dazu. Aber genau das ist der Anspruch, oder? Keine einzige Aussage ist aus eigenen Überlegungen passiert. Das schlucken wir doch als aufgeklärte Menschen, oder? Wie kann man sowas behaupten? Können wir das wirklich glauben? Können wir das so annehmen? Sind wir bereit, vor Gottes Wort zu kapitulieren? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst beantworten. Ob du oder ich bereit sind, vor Gottes Wort zu kapitulieren, weil es Gottes Wort ist. Das ist doch eigentlich unsere liebste Aufgabe, zu schauen, was dem, wie genau und wirklich zu verstehen ist und was für uns noch nicht so optimal zu verstehen ist. Oder was nicht in unser Bild hineinpasst. Aber diese Männer, sie haben alles im Auftrag Gottes aufgeschrieben. Und das halten wir hier in den Händen, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen. Gottes Wort, ein Wahrheitsanspruch, der mich immer wieder erschüttert, der mir immer wieder auch Angst macht, der mir oft schwerfällt, aber meine tiefste Hoffnung ist, die ich in diesem Leben habe. Das ist Gottes Anspruch an sein eigenes Wort. Und die Frage ist, wie behandeln wir dieses Wort Gottes? Hier kommt eine Einladung an uns alle, die diesmal aber Paulus gesagt hat, und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Dort schreibt Paulus uns zur Ermutigung, weil wir wissen, wir sind mit Gott unterwegs oder wir suchen Gott. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber das auch für dich als Ermutigung. Dort heißt es, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Lassen wir uns von ihm lehren. Lassen wir uns von ihm zurechtweisen. Lassen wir uns von ihm verbessern. Und lassen wir uns von ihm erziehen, damit seine Gerechtigkeit in uns groß wird. Warum? Weil wir Gottes Menschen sind. Wir steuern auf sein gutes Ziel zu. Das kleine Licht, die Lampe haben wir hier in der Hand, wenn wir in sein Wort hineinschauen. Das große Licht, der Morgenstern, wird später noch aufgehen. Und darauf warten wir, darauf sind wir fokussiert. Wir warten, bis das Licht aufgeht, bis wir das Licht sehen. Wir halten fest an Gottes Wort. Wir überwinden unsere Kleinglauben, nicht weil wir das können, sondern weil wir Gott einladen, es in uns zu vollbringen. Und dann geht auch in uns schon ein Stück von diesem Licht auf. Ich habe es schon gesagt, wir tun das, weil wir Gottes Menschen sind. Wir gehören nicht uns selbst. Dieses Leben ist Leihgabe von unserem dreieinigen Gott. Wir dürfen es gebrauchen, so wunderbar, wie er sich das für uns wünscht. Und weil wir ein kleines Licht hier, sein Wort in uns und in seinem, durch seinen Heiligen Geist haben, und wir warten in dieser Hoffnung, bis es endlich Tag wird. Bis Jesus wiederkommt. Das ist eigentlich fast schon eine Adventspredigt, die ich heute halte. Aber es ist gut, immer wieder daran zu denken. Wir sehen, und zwar bei Tageslicht, was uns vom Heiligen Geist hier gegeben wurde und durch seinen Geist in uns bestätigt wird, wenn wir es zulassen. Und zwar Tag für Tag. Willst du einen Vorgeschmack auf diesen Tag haben, dann lies in der Bibel. Schau in diese heiligen Schriften hinein. Und vielleicht können wir da ein bisschen uns eine Scheibe abschneiden von dem muslimischen Glauben. Ich sage nicht, wir sollen Moslems werden. Aber wie die mit dem Wort Gottes umgehen oder mit dem Wort, das sie im Koran haben. Ja, dieses Buch darf noch nicht mal auf dem Boden liegen, weil es ihnen so heilig ist. Wenn es auf den Boden fällt, wird es ehrfürchtig beerdigt. Ich sage jetzt nicht, dass wir, wenn es mal hinfällt, nicht mal lesen dürfen, dieses Wort Gottes. Aber diese Ehrfurcht von dem, was wir hier in den Händen halten, diese Wahrheit, die uns jeden Tag geschenkt werden will, durch die Offenbarung Gottes, durch seinen Heiligen Geist in unser Leben hinein, dem sich vorn zu enthalten, ist in gewisser Hinsicht geistlicher Selbstmord. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will auf diesem Fundament Gottes bleiben, der in Jesus Christus Mensch wurde, der uns erlöst hat und uns frei gemacht hat von aller Schuld und Sünde. Und das bekennen wir jetzt gleich auch im Abendmahl. Deswegen versuche ich, so gut wie möglich täglich drin zu lesen. Schaffe ich nicht immer. Ich mache es nicht aus Tradition, sondern weil ich auf diesem Fundament stehen bleiben will. Denn er, dieser Christus, ist das Licht der Welt. Und Gottes Geist treibt uns, damit wir fokussiert bleiben auf ihn. Be focused. Bleib fokussiert. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, der sich in dieser Weltgeschichte offenbart hat. Eine Geschichte, die über 1000 von Jahren aufgeschrieben wurde und das wir hier in den Händen halten dürfen. Und wo wir wissen dürfen, es ist wahr, es ist deine Wahrheit. Wir wollen nicht dein Wort verehren. Wir wollen nicht die Bibel irgendwie versuchen zu schützen, dass ja nichts drankommt an Macken äußerliche. Aber wir wollen an den glauben, von dem dieses Wort redet. Und du stellst dich immer wieder neu vor. Und danke, dass du uns fundieren möchtest, auch heute. Auch wenn wir in einer Welt leben, wo es noch schwerer ist, zu glauben, weil es so viel auch umfochten wird. Deswegen brauchen wir deine Offenbarung, Heiliger Geist, in unserem Leben. Komm und zeig dich uns, dass wir auf deinem Fundament bleiben können. Und gib uns auch die Priorität darauf, dein Wort zu lesen. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil wir auf deinem Fundament stehen wollen. Etwas mehr von dir erfahren wollen. Wissen wollen, wer du bist. Danke, dass du das Licht bist, das jetzt schon in uns leuchtet. Uns etwas von dir zeigt, etwas von deiner Wahrheit zeigt. Und dass wir schon wissen dürfen, wer wir sind. Aber umso mehr freuen wir uns und ich freue mich darauf, wenn der Morgenstern aufgeht und es Tag wird. Wir warten darauf, auf die Ankündigung, auf die Erfüllung und wenn wir dich ganz sehen dürfen. Wir preisen dich dafür. Amen.